Hallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid und eben auch Lust habt auf eine Frau, die ihr Leben komplett geändert hat. Darum geht es ja bei mir. Ich unterhalte mich eben mit Frauen über ihren Neuanfang. Manchmal kam dieser Neustart, ja, weil es so sein sollte, und manchmal auch, weil es gar nicht anders ging.
Die dunklen Themen haben mich ja schon ein Leben lang begleitet und begleiten mich auch heute noch. Es gibt mir Sinn, es gibt mir Halt, es gibt mir Freude, Sicherheit, dass ich Menschen begleiten darf. Eines Tages sterben wir, die anderen Tage alle nicht.
Alles auf Anfang. Der Neustart-Podcast vom NDR mit Ilka Petersen.
Mein heutiger Gast war erfolgreiche Kriminaloberkommissarin bei der Mordkommission in Hamburg. Und heute hat sie eine Praxis und ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Herzlich willkommen, Henrike Ortwein.
Hallo, vielen Dank.
Hallo, meine Liebe. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, Henrike, ich würde gerne so ein paar Eckpunkte noch von dir erzählen, dass man so ein bisschen weiß, wo man dich verorten kann.
Okay. Gern.
Nach außen hin eine Bilderbuchkindheit, aber dahinter spielten sich Dramen ab. Und statt Gerechtigkeit sollte sie bei der Polizei auch Mobbing und Ausgrenzung kennenlernen. Aber immer wieder Opfer zu sein, kam für sie nicht in Frage. Sie sagt, es ist nie zu spät, für dich zu sorgen.
Ja, vielen Dank für die
Hast
Worte.
Du denn heute schon für dich gesorgt?
Ja, bin schon ein bisschen spazieren gegangen, habe die schöne Luft geatmet. Vielen Dank.
Ist das sowas, was du dann morgens so richtig bewusst machst, dass du sagst, okay, hier habe ich schon mal den Moment für mich, das tut mir gut.
Wir können ja beeinflussen, wie wir in die Nacht gehen und wie wir auch in den Tag starten. Und da kurz in die Achtsamkeit zu gehen und einmal durchzuschnaufen, so innezuhalten.
Ja, du sagst das immer so leicht, aber wenn ich jetzt an meinen Tag denke, ne? Also ich habe mir den Wecker ganz früh gestellt, weil ich zwei Kinder aus dem Bett kriegen musste. Weißt du, dann wache ich auf und dann denke ich schon so, oh Gott, kurze Nacht und irgendwie, und das Kind hat auch mal geschrien und versuche dann meinen Mann zu wecken, das ist schon die erste Schwierigkeit, dann stehe ich auf, dann wecke ich die Kinder, dann dusche ich mich, dann versuche ich mich zu schminken und all das und du sagst ja einfach mal durchatmen. Also,
Der tägliche Wahnsinn, holt uns natürlich alle ein und ist auch eine Königsdisziplin. Schaffe ich auch nicht jeden Tag, aber ich peitsche mich dann dafür nicht bildlich gesprochen aus, sondern versuche es dann am nächsten Morgen wieder oder so Momente im Tag dann einzubauen, wo man dann doch mal bei sich ist und einmal durchatmet. So.
Schreibst du dir das auf? Sagst du so, weiß ich nicht, um 8 Uhr?
Nee. Es gibt natürlich so Apps oder so Timer, dann kann man sich ja so ein Weckerchen stellen. Nee, aber einfach so ein Moment oder wenn man an der Ampel warten muss, dass man das so als Pause vom Universum nimmt und da einmal durchatmet, anstatt so Handys zu scrollen oder irgendwas anderes zu machen, sondern einmal diesen Moment für sich zu nutzen und einmal
da sind wir bei der Achtsamkeit.
Durchzuatmen.
Ne? Genau. So, wir atmen alle gemeinsam einmal durch. Und möchten natürlich alles von dir kennenlernen. Wir werden auch noch mehr darüber sprechen, was du so für Tipps hast, weil das ja eben dein Job heute ist. Yes. Ich habe schon gesagt, du arbeitest in einer Praxis als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Ne, machst auch ganz viel Stressbewältigung, alles mögliche. Werden wir noch ganz viel von dir lernen. Wir wollen aber natürlich woanders anfangen. Gefühlt hast du ein ganz anderes Leben mal geführt bei der Mordkommission, habe ich ja schon angeteased. Was ich besonders fand, weil wir auch einen Blick auf deine Kindheit werfen wollen. Weil mit dem Background, glaube ich, kann man erst verstehen, warum du bei der Polizei warst. Ich habe schon gesagt, ihr wart nach außen hin so eine Bilderbuchfamilie. Aber innen drin sah das wirklich heftig aus, oder?
Anders aus.
Ja, erzähl mal.
Anders, ne? Genau, also mein Weg ist ein langer, steiniger Pfad. Und als Kind musste ich dann auch schon früh eine andere Rolle einnehmen und als Streitschlichter zu Hause fungieren, weil es da auch viel Streitigkeit täglich gab. Und das hat mich halt von klein auf begleitet, dass ich da so Zeugin dieser Streitigkeiten wurde. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht, dieses Gefühl im Bauch, dieses Angstgefühl, dieses Ziehen im Bauch, was man dann spürt.
Was waren das denn für Streitigkeiten? Weil so Streitigkeiten kennt ja jeder irgendwie, ne? Dass die Eltern sich mal angebrüllt haben oder
ja.
So.
Ja, das war halt von langer Zeit schon, also es war auch über mehrere Jahre und ging dann halt auch handgreiflich zur Sache.
Also dein Vater hat deine Mutter geschlagen oder umgekehrt oder wie war das?
Ja, es gab da Streitigkeiten zwischen den beiden, ganz genau. Ich bin da so mit aufgewachsen, das war für mich dann alltäglicher Wahnsinn oder normal sozusagen. Und ich habe dann halt immer gescannt, ob Streit in der Luft liegt oder nicht. Und dann bekommt man dann ja so ein Gefühl für, ne? Oder man scannt das dann auch immer.
Das ist ja als Kind so eine Überlebensstrategie, die man da fährt, ne? Genau. Dass man sofort spürt, okay, heute ziehe ich mich zurück. Ja. Wurdest du denn auch Opfer von Gewalt in deiner Kindheit?
Eine Zeit lang ja. Vielleicht aus Gründen von Überforderungen. Also ich wurde jetzt nicht massivst misshandelt, das nicht. Aber ich habe das natürlich auch mitgenommen in meinem Lebensrucksack. Und das hat mich auch geprägt. Und es gab auch Zeiten, da habe ich weniger Kontakt zu meinen Eltern gehabt. Aber es hat sich jetzt bereinigt und wir haben jetzt auch Kontakt wieder.
Ich habe das Gefühl, dass du dich so ein bisschen entschuldigend gerade vor deine Eltern stellst.
Wir haben ja heute ein gutes Gefühl, wenn die das hören.
Ja.
Genau, also ein gutes Verhältnis auch. Es war natürlich auch mal anders. Das glaube ich aber bei vielen zu Hause so, dass es nicht immer eine rosa-rote Story so ist.
Nee. Kann ich auch von mir sagen, bei mir war auch nicht alles rosa-rot. Sag mal.
Die haben uns jetzt auch in den Griff bekommen und haben sich auch getrennt. Und ich habe das auch aufarbeiten
können. Sprecht ihr denn darüber
noch?
Also hast du noch mit deiner Mutter zum Beispiel mal drüber gesprochen? Du hast mich damals auch geschlagen. Das tat mir weh. Du kannst das als Mutter nicht machen. Was sagst du dazu?
Das haben wir aufgearbeitet und sind jetzt auch wieder fein miteinander. Gerade wo ich auch selber jetzt ein Kind habe, da reflektiert man das ja noch öfter oder kommen so Szenen auch hoch, die man erinnert. Und das haben wir gut zusammen aufgearbeitet und besprochen.
Was hat sie denn dazu gesagt?
Dass sie das natürlich auch leid tut und dass sie da auch überfordert war.
Achso, aber sie ist in der Lage, das zu reflektieren, weil das ist ja auch schon mal ein Schritt.
Ist ja eine Tatsache, ist ja passiert.
Genau. Ja.
Genau. Gibt es, weiß ich aus meinem anderen beruflichen Werdegang, auch in vielen Haushalten, dass es nicht immer alles rosa-rot ist.
Genau, darauf müssen wir auf jeden Fall auch kommen. Ich möchte dich da nicht quälen. Ne? Also ich möchte nicht, dass du da was erzählst, was du nicht erzählen möchtest. Nur ich finde das so wichtig, auch zu zeigen, dass deine Kindheit halt auch nicht so einfach war. Ne? Aber du trotzdem offen durchs Leben gehst und dich neu aufgestellt hast. Und so. Deshalb finde ich es wichtig, kurz zurückzugucken, ohne jemanden zu verurteilen, aber auch gleichzeitig ohne sich entschuldigend davor zu stellen, weil das macht man nicht. Man schlägt seine Kinder nicht.
Mhm.
Also das finde ich, muss man nochmal ganz klar sagen. So.
Ja, oder häusliche Gewalt ist ja so der Überbegriff. Ist natürlich nicht okay. Es kommt halt auch in Familien vor, kam bei uns auch vor. Und jetzt haben sie das heute für sich, glaube ich, geklärt. Gehen getrennte Wege. Und da ich die Ältere war, habe ich da natürlich viel von mitbekommen und habe das dann für mich auch damals auf ungesunde Art betäubt und mich versucht zu beruhigen. Das habe ich über Essen und Süßigkeiten gemacht. Dadurch war ich dann auch übergewichtig als Kind, was zur Folge hatte, dass ich dann halt auch von Familienangehörigen oder mit Schülern, Kindern auch als Dicke gehänselt wurde. Das war so mein Weg.
Hast dir so einen Panzer angefuttert praktisch, ne?
Yes, ja.
Deine Mutter war aber ja auch so, die hat dich ja auch immer, ich möchte nicht sagen gefüttert, aber sie hat, glaube ich, auch mit Essen viel versucht, oder?
Ja, es ist ja so, jeder hat so sein, so. Der eine hat die Bewältigungsstrategie und der andere spielen, Alkohol, Netflix gucken, da hat so jeder seins. Mhm. Und Essen ist bei mir in der Familie halt ein großes Thema immer schon gewesen.
Gerade in der Pubertät, wenn man da dicker ist, das kennt, glaube ich, auch jeder noch. Das ist einfach grausam, weil alle dich fertig machen und du selbst dich am meisten, oder?
Ja, genau.
Und hast du dann damals irgendwie Hilfe bekommen?
Damals nicht. Das ging dann erst los, als ich auch älter wurde und dann auch ein anderes Mindset entwickelt habe und dann auch mit meinem beruflichen Weg da, dass ich dann mehr Sport gemacht habe und dann auf mich geachtet habe. Es hat aber auch ein paar Jahre gedauert und es gab halt auch dunkle Zeiten in meinem Leben, genau. Deswegen kann ich das heute auch so gut nachempfinden und weiß, wie sich das anfühlt.
Also hast du dich im Grunde genommen da selbst rausgeholt?
Mit Hilfe, genau. Und es war halt auch dieses Gesamtpaket in meinem Lebensrucksack an Stein, was ich so mit mir geschleppt habe, was mich dann ja auch zu so einem Retreat im Wald dann geführt hat. Was so,
da sind wir schon genau. Nein, da kommen wir ja noch hin, auf dein alles, auf Anfang, Moment und alles. Jetzt sind wir gelandet bei dem, dass du dich selbst da im Grunde genommen rausgeholt hast. Du hast dich ja bei der Polizei beworben. Du sagtest gerade schon, dafür muss man fit sein. Also wir können uns vorstellen, du hattest eine super schwierige Kindheit. Gewalt war ein großes Thema. Essen war ein großes Thema.
Ja.
Diese Bewerbung bei der Polizei, da kam die aus dem Ganzen heraus, aus dem, was du zu Hause erlebt hast?
Vielleicht ein Stück schon so rückblickend betrachtet, weil ich da halt Gerechtigkeit gesucht habe. Diese Gerechtigkeit ist mir auch heute noch ganz wichtig. Kennen vielleicht auch viele, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt oder nicht gesehen gefühlt. Das war so meine Intention, dass ich mich da beworben habe. Das hat dann auch alles gleich geklappt und bin ich auch ausgezogen zum Studium. Ja, und
wie alt warst du dann da?
Anfang 20.
Wie war denn das damals als junge weibliche Polizistin?
Ja. Damals war es noch ein bisschen ein anderer Schnack als heutzutage. Da war ich nach dem Studium dann die erste Frau in der Schicht im Streifendienst noch. Und da gab es natürlich auch ein paar Sprüche, weil das halt damals noch nicht so Usus war, dass das 50-50 ist, oder? Mhm. Aber ich hatte die erste.
Was waren das für Sprüche?
Ja, kannst du dir ja fast vorstellen, ne? Also von Kaffee kochen oder nachts, nee, wir wollen jetzt Karten spielen. Das war halt noch eine andere Zeit damals auch, ne? Mhm.
Ja, ja.
Genau. Oder dass ich da auch ein paar Probleme erfahren sollte als junge Blondine in Uniform.
Du bist ja auch eine bildschöne Frau, das kann man ja beim im Podcast jetzt nicht sehen. Eine wunderschöne Frau, blonde, lange Haare, tolle Figur, tolle Ausstrahlung.
Dankeschön. Hat nicht nur immer Vorteile gebracht, ich hatte da ja auch ein paar Probleme aufgrund dessen mit einem Vorgesetzten, was so im Bereich sexuelle Belästigung ging. Es war damals aber auch noch ein anderer Schnack.
Aber du hast das angezeigt 2006, ne?
Ich habe es gemeldet, so, ja, ja. Genau. Und
was ist da vorgefallen? Kannst du darüber sprechen?
Wir werden ja in so einem hierarchischen System, wird man ja immer alle paar Jahre beurteilt, ja nach Leistung, und ist dann auch auf seinen Vorgesetzten ja angewiesen. Und da kam es dann zu Sprüchen, am Bein berührt, solche Sachen, was ich jetzt heute mit meinem heutigen Wissen nicht mehr zulassen würde. Und ich habe es damals auch nicht toleriert. Das wurde mir dann aber zum Nachteil halt ausgelegt. Und dann habe ich das mal auf anderer Ebene angesprochen. Und dann wurde mir aber signalisiert, dass das da keinen Raum hat und dass ich an meinen Ruf denken soll. Und jetzt heute, nach dieser ganzen langen Zeit, bin ich da auch im Reinen mit, bin ich da auch fein mit. Aber das ist wäre heute wahrscheinlich auch anders ausgegangen, denke ich mal.
Aber was für ein wirklich furchtbares Gefühl. Du wirst von deinem Vorgesetzten angegangen und kannst im Grunde genommen nichts machen. Wie ging dir das damit?
Ja, da fühlt man sich hilflos und ausgeliefert und weiß dann auch erstmal nicht, wie es weitergehen soll, und steckt dann so fest. Und das hat sich halt durch mein Leben so, durch meinen Lebensweg auch fortgezogen, weil das im Beamtentum ist natürlich, jeder, der verbeamtet ist oder war, kennt das, eine Sicherheit gibt, diese Garantie, aber es ist halt auch sehr eng, dieses Korsett. Mhm. Und das hat mir dann irgendwann die Luft zum Atmen geraubt und dass ich da eher diesen selbstbestimmten Weg gehen wollte.
Also was auch wieder diese sexuelle Belästigung deines Vorgesetzten war, ja auch wieder dieses Übergriffige, was du ja schon kanntest. Mhm, yes. Das muss doch was getriggert haben.
Ja, es ging mir dann natürlich auch nicht gut, ja. Das ist ganz klar. Und ich habe mir dann auch eine Auszeit genommen, musste da mich erstmal sortieren, habe dann auch die Abteilung gewechselt, bin dann auch in den Kriminaldienst gewechselt. Da hat das waren so einige Weichen, die ich dann umgestellt habe.
Dein Wechsel zur Kriminalpolizei war mit einem Aufgabenfeld versehen, das hieß Todesursachenermittlung, häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch. Mhm,
ganz genau.
Warum ein so brutales Feld?
Die dunklen Themen haben mich ja schon ein Leben lang begleitet und begleiten mich auch heute noch, auch als Traumatherapeutin. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass ich Traumatherapeutin geworden bin jetzt. Und es hat mich schon immer angezogen, auch bei der Polizei diese dunklen Seiten begleiten zu dürfen, anfassen zu dürfen. Das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Ich habe da viele dunkle Seiten gesehen, angefasst und Menschen begleitet.
Wie hast du denn da gearbeitet? Wie sah deine Arbeit da aus?
Je nach Ermittlungsfall, was da reinkommt, so salopp gesprochen, dass man dann die Menschen ja auch begleitet oder jetzt im Bereich Todesursachen den Leichnam untersucht, auf Fremdeinwirkungen.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Also ich kenne das nur aus dem Tatort. Mhm. Du kommst da als junge Kriminalkommissarin hin. Und dann?
Meistens ist man auch zu zweit oder im Team und die anderen Kollegen und Kolleginnen sind ja auch noch da. Und dann gibt es Befragungen durchzuführen und wird da Leichnam halt angeschaut, entkleidet, ob Fremdeinwirkungen da sind.
Aber das machst doch nicht du dann, oder?
Das kommt immer auf den Part drauf an, welchen man dann also im Ermittlungsbereich gerade inne hat. So, doch, habe ich auch viel gemacht.
Mhm. Wie war das, als du zum ersten Mal dann so eine Leiche entkleidet hast und untersucht hast?
Dadurch, dass es dann ja beruflicher Kontext ist, ist das okay gewesen und man ist ja nie alleine da vor Ort. Und also die erste erinnere ich jetzt gar nicht mehr genau, weil es auch sehr viele waren. was ist natürlich, es gibt natürlich auch andere. So Bahnleiche ist ein anderer Schnack und Kinder, das macht natürlich was mit ein, ne? Oder durch Schusswaffengebrauch, das sieht dann auch ein bisschen anders aus.
Und du bist dahin und konntest dir so eine Schutzhülle überziehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Mhm, kann man so sich vorstellen, das war ja dann mein Job, meine Aufgabe und die habe ich da erfüllt. Und im Nachhinein, jetzt heutzutage gibt es ja auch viele Anlaufstellen, wo man sich dann auch mitteilen, wenn einen was länger begleitet oder wenn Szenen wieder aufploppen, dass man da gut für sich sorgen kann oder sich Hilfe holt. Und damals haben wir das dann so im Team besprochen oder mit einem Kollegen oder. Als ich dann älter wurde, habe ich ja auch nochmal den Bereich gewechselt. Und jetzt, wo ich selber ein Kind habe, möchte ich da auch nicht mehr arbeiten. Also habe ich mich auch nochmal ganz, das macht dann auch dann viel aus. Ne?
Gab es eigentlich so Fälle, die du dann wirklich mit nach Hause gebracht hast, wo du dann vielleicht abends im Bett nochmal drüber nachgedacht hast?
Gibt es natürlich auch Fälle, die einen länger beschäftigen. Ne? Ist vielleicht bei dir auch so, dass du gewisse Menschen dann länger erinnerst oder in deinem in Erinnerung
mitträgst. Was bei dir?
Natürlich so Bahnleichen, die sind sehr einprägend. Oder auch so ein, das erinnere ich, ein blöder, tragischer Unfall, so ein Stromunfall in einer Wohnung, wo ein Kind dann auch verstorben ist.
Ja, mal so ein Gefühl für deine Arbeit damals zu bekommen, ne? Mhm. Bist du dann nach Hause und hast mit deinem Freund damals drüber gesprochen? Oder wie?
Ja, oder auch mit dem Kollegen. Meistens versteht man sich dann ja auch, wenn man so solche Einsätze zusammen fährt oder verbringt oder Ermittlungen führt. Das dauert ja auch über ein paar Tage, mehrere Stunden, dass man da sich dann auch zusammenschweißt und austauscht und ja.
Also ich finde, gerade so in letzter Zeit sagen mir das auch ganz viel und ich empfinde das auch oft so. Mhm. Es gibt so viel negative Nachrichten und so, ne? Und wenn ich mir dann vorstelle, dass du auch noch so mittendrin in Dingen bist, die einem wirklich jeglichen Optimismus auch mal rauben können. Wie hast du dir den damals bewahrt? Wie hast du weitergemacht?
Ich habe da auch schon viel das Grüne gesucht, also raus in die Natur, dass ich dann joggen gegangen bin oder mich abgelenkt habe. Und dann wurde das von der Schwere aber zu viel, dass ich dann ja auch gemerkt habe, ich muss mich verändern und habe mich dann ja auch dolle verändert.
Ja, du hast ja erstmal bist du eine Zeit lang Gleichstellungsbeauftragte gewesen. Mhm. Dann kam dein Sohn, ich glaube, als du 34 warst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du bist aber wieder beim LKA und dann auch noch in Hamburg gelandet als Kriminaloberkommissarin. Und da stelle ich mir nochmal eine andere Hausnummer vor. Mhm. Oder was war anders an der Arbeit?
Das ist ein anderer Schnack, weil in Hamburg natürlich eine Großstadt, mehr Aufkommen ist. Und da war ich ja auch im Bereich Todesursachenermittlungen. Und da gab es natürlich auch ein paar mehr von diesen Fällen zu bearbeiten, was mir dann auch nicht so gefallen hat, aufgrund auch meines Kindes, weil man da ein anderes Feeling dann bekommt. Und dann habe ich mich auch nochmal verändert. Und das war aber auch schon der Beginn, dass ich ja auch schon nebenberuflich mich weitergebildet habe oder in mich investiert habe, weil ich gemerkt habe, das ist mir zu eng, ich bekomme da keine Luft, dieses Fremdbestimmte, dass ich da meinen Herzensweg begonnen habe zu gehen.
Also es war ja nicht unbedingt, dass du gesagt hast, ich kann diese Leichen, ich kann dieses Elend nicht mehr sehen. Es war eher das Ganze drumherum. Mhm,
ganz genau.
Oder was war es genau, was dich da unglücklich gemacht hat?
Mhm, ja, dieses Fremdbestimmtsein, diese Meldewege einhalten, dass man sich selber sehr, oder ich musste mich sehr verstellen, meine Wünsche und Bedürfnisse ignorieren.
Was heißt das, Meldewege einhalten? Also wie meinst du das?
In so hierarchischen Strukturen. In so ist es ja sehr vorgegeben, was wann, wie, wo zu erfolgen hat. Mhm. Und da muss man dann auch funktionieren und mitmachen. Und wenn man da ein Stück aussteppt, was ich ja mit jeder Ausbildung ein Stück mehr gemacht habe, dann verlässt man das Rudel ja immer mehr. Und das macht ja was mit mir, mit der Gruppe. Das macht was mit einem. Oder hat auch mit mir was gemacht. Und das hat mir dann irgendwann die Luft zum Atmen geraubt und dass ich dann ausgeschlichen, ausgesteppt bin. Genau.
Du wurdest damals auch gemobbt von Kollegen. Wie hat sich das geäußert?
Ja, mein Mann, der ist Arzt und es wurde mir auch sehr, also Neid, Missgunst, so wurde mir dann vorgehalten, dass man gesagt hat, ja, bist hier eh nicht befördert und dein Mann ist ja Arzt und solche Geschichten. Das hat natürlich auch was mit mir gemacht, weil da dieser Ungerechtigkeitssinn bei mir wieder aktiviert, getriggert wurde, den ich ja von klein auf kenne. Und das hat mich natürlich auch unglücklich gestimmt, weil ich es halt ungerecht finde.
Ja, logisch. Also, aber du bist doch auch eine Frau, wie du es gerade gemacht hast, die eigentlich auf den Tisch schaut und sagt, Freunde, ob ich hier einen Arzt als Mann habe oder einen Briefträger oder was auch immer, es geht euch nichts an. Mhm. Ja. Ich mache hier meinen Job und den mache ich gut. Warum hast du das nicht gemacht?
Habe ich auch gemacht. Da kommt wieder dieses, in dieser Struktur ist es ja so, dass du da auch alle paar Jahre bewertet wirst, beurteilt wirst und dementsprechend dann ja befördert wirst oder auch nicht. Und wenn man da aneckt oder seine Kritik äußert, das kommt natürlich nicht so gut an. Das hat es dann irgendwann immer enger gemacht, dieses Korsett zum Atmen, wo ich dann für mich sorgen musste und dann entschlichen bin.
Denkst du eigentlich heute noch gerne so an die Zeit zurück bei der Polizei?
Ja, es hat mich ja geprägt. Das ist ja mein Lebensweg, zeichnet mich auch aus, dass ich da ja viel gesehen habe, viel begleiten durfte von Menschen, Geschichten. Und das ist ja so mein Alleinstellungsmerkmal heute, dass ich da auch viel angefasst habe, viel begleiten durfte. Und das kann mir ja keiner nehmen.
Ich möchte nur so, um diese Zeit auch abzuschließen mit der Polizei, über die wir jetzt gesprochen haben, ist es halt natürlich jeder, der das hört und wenn du so erzählst, ja, dann habe ich das erlebt mit der Steckdose und dem Kind, mit dem toten Kind, du wirst mit den Eltern konfrontiert. Ja. Das sind ja alles wirklich traumatische Erlebnisse. Und ich möchte ganz gern nochmal diesen Schlüssel haben dafür, dass du mit sowas umgehen konntest. Wo liegt dieser Schlüssel?
Vielleicht in mir selber und auch, weil ich mir ja auch Hilfe geholt habe und dass wir ja manchmal auch nicht bestimmen können, was uns widerfährt. Also ich weiß ja auch nicht, wie der Tag heute ausgeht für mich, aber dass wir da manchmal auch gar nicht die Handhabe haben zu bestimmen, was für Steine uns in den Weg gelegt werden oder was passiert in unserem Leben, an guten wie an schlechten.
Das zu akzeptieren, also wenn wir jetzt von der Polizeizeit nochmal, also wenn wir nochmal zurückgehen in die Polizeizeit, du hast schon gesagt, du hast da die Arbeit reduziert. Was hast du da nebenher gemacht?
Ich habe dann, weil ich ja dieses Retreat im Wald besucht habe, wo mir klar wurde, dass ich was ändern möchte, dass ich was ändern muss, damit es wieder leichter und entspannter.
Moment, wann war das? Also dieser, du hast die Zeit reduziert, du hast nebenher dich weitergebildet.
Ganz genau.
Das war nach einem Retreat im Wald. Da muss aber nochmal kurz, man geht ja nicht einfach so und bucht sich als Landesoberkriminalkommissarin ein Retreat im Wald.
Also, eine Hütte im Wald.
Ja, erzähl mal.
Ja, ich habe dann den Rat einer Freundin angenommen und habe dieses Retreat im Wald besucht und habe da ganz tolle Menschen kennengelernt. Das war ein Therapeutenkreis und habe diese Ruhe und diese Bestimmtheit zum ersten Mal gespürt und habe da auch gespürt, dass ich das machen möchte. Und da habe da auch meinen Mentor, meinen Therapeutenausbilder kennengelernt an diesem längeren Wochenende. Und das war so mein Kick auf zu meinem Herzensweg. Genau.
Also war es deine Freundin, die dir
diesen Rat gegeben hat damals, genau, dahin zu gehen. Und das war natürlich ein längerer Prozess. Aber da habe ich gemerkt, ich möchte das machen. Und da waren halt nur Therapeuten. Und ich bin da so durch ihr Zusprechen reingekommen. Und dann war für mich klar, ich möchte es auch machen. Ich möchte auch so arbeiten, wie die hier arbeiten. Und diese Ruhe, diese innere Gelassenheit, diese Leichtigkeit wieder spüren, weil es mir halt da super ging. Das war mit Atem, so innere Arbeit. Und das ist dann auch mein erster Ausbilder gewesen für die innere Arbeit, inneres Familiensystem, innere Kinderarbeit.
Hast du dich vorher schon damit beschäftigt?
Ein bisschen immer so.
Ja, wollte ich sagen, weil wenn man da so einfach hinkommt, dann kann man vielleicht auch nicht immer so folgen und sagt, welches innere Kind und so.
Schalter um.
Ja, eben, deshalb.
Nee, es war schon immer, dass mir auch viele gesagt haben, dass ich jetzt nicht die typische Polizistin war oder gewesen bin, weil ich auch immer diesen Zugang zu den Menschen hatte und auch gerne mich mit Menschen unterhalten habe und mir da auch viel Zeit und Raum genommen habe. Und ich habe dann angefangen, sei es spirituell, so Reiki, Yoga, Achtsamkeitsausbildung zu machen, was man so im Kleinen machen kann. Und dann war aber in diesem Waldseminar oder in diesem Retreat klar, das möchte ich, das ist so mein Weg. Und da musste ich dann halt mich fokussieren und habe den reduziert und bin dadurch ja auch rausgesteppt immer weiter bei der Polizei und habe das verlassen, diesen Kontext, und habe mich halt auf meine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie voll fokussiert. Habe in der Zeit auch kein Fernsehen geguckt oder so, weil mein Tag ja auch nur 24 Stunden hat, und habe das dann in Angriff genommen. Das war so meine Eintrittskarte in das neue Leben.
Also reduziert bei der Polizei, hattest du dann, warst du trotzdem da noch beim LKA, ja?
Genau. Hab dann aber reduziert, kann man ja als Beamtin, Beamter machen. Und hab dann Vollgas gegeben auf der anderen Schiene. Und dann habe ich auch schon angefangen, so diese systemische Ausbildung über 3 Jahre zu machen. Und ich bin jetzt ja auch eben der Traumatherapeutin, also habe da noch andere Traumatherapie-Ausbildung gemacht oder Achtsamkeits-Stress-Burnout, also einen großen bunten Blumenstrauß habe ich mir angeeignet.
Wir gleich noch einzeln pflücken, um uns ein paar Tipps rauszuholen, natürlich. Du sag mal, wenn du jetzt so darüber sprichst, hast du schon während der Ausbildung gemerkt, dass du dich veränderst?
Ja, klar.
Ja? Inwiefern?
Vom Mindset, vom Gucken, vom Beobachten natürlich auch und auch vom Fühlen, von Reinspüren. Das heißt ja auch immer viel, dass das auch mit mir was gemacht hat, weil mich das halt auch brennend interessiert hat und das andere Leben vernachlässigt dann.
Die Henrike bei der Mordkommission und die Henrike in der Ausbildung Heilpraktikerin beziehungsweise beim Abschluss. Wo liegt da der Unterschied?
Dass ich jetzt oder seitdem ja auch wieder selbstbestimmt arbeite.
Wie würde dein Mann das sagen, wie du dich verändert hast?
Der hat mich immer sehr unterstützt. Das möchte ich ihm auch danken von Herzen, weil es ja auch, es hört sich vielleicht so leicht jetzt an, aber es gibt ja auch kritische Stimmen, auch in meinem Familienkontext, oder ich habe auch Freunde auf dem Weg natürlich verloren, oder auch Menschen, die das nicht nachvollziehen können, das ist klar.
Was haben die denn gesagt?
Es ist ja Wahnsinn, wer diesen Beamtenstatus, die sichere, aufzugeben und ich soll an die Rente gedenken und all solche Sprüche, so dieser innere Kritiker, der hatte natürlich auch Futter bekommen. Und aber das, dann schüttelt man sich einmal oder guckt auf seinen Weg und dann bin ich meinen Weg weitergegangen.
Was hast du denen geantwortet, wenn sowas kam? So bist du bescheuert, dein Beamtenstatus, deine Rente. Vor allem, du hast ja auch Karriere bei der Polizei gemacht, muss man ja wirklich sagen. Ne? Also,
eine Karriere sieht anders aus. Was
ja, Kriminaloberkommissarin.
Also,
mit Anfang 30, das finde ich jetzt schon eine Leistung.
Ja, da kann man auch stolz drauf sein, aber dann war das ja sehr reglementiert oder auch klar, dass wenn ich da meinen Herzensweg gehe oder wenn ich so sein möchte, wie ich selber bin, dass es dann aneckt.
Wir sind jetzt gelandet bei deiner fertigen Ausbildung, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sehe ich gleich schon, wie dass du dich veränderst.
Sie wird wieder groß.
Ich will dich nicht gewählen. Ich will das nur weitergeben. Ich möchte, dass alle das verstehen und ich das auch verstehe. Weißt du, wir möchten alle von dir lernen, wie du das geschafft hast. Wie ist das jetzt? Also dann hattest du mit deinem Mann gemeinsam die Praxis aufgemacht. Also dein Mann hatte schon die Praxis, du bist dazu gekommen.
Ja.
So. Und welche Menschen kamen dann zu dir und haben deine Hilfe gesucht?
Meistens sieht man ja das an, was man selber auch so erlebt hat. Also von jung bis alt, auch Frauen mittleren Alters, so mit Selbstwert, auch Essproblematik, Ängste, Depressionen auch viel. Aber jetzt auch so ein bunter Blumenstrauß an Menschen.
Erzähl mal deine erste Patientin. Also natürlich nur grob, ohne Namen und ohne.
Ja, ich unterliege ja der Schweigepflicht.
Genau, ins Detail zu gehen. Aber dass wir so ein bisschen wissen, wie deine Arbeit heute aussieht.
Dass ich Menschen begleite und gucke, wo die im Leben stehen und was die an Stein, an Schwere in ihrem Lebensrucksack mit sich schleppen und dass ich da gucke, wie wir das leichter machen. Ich kann gewisse Sachen nicht löschen, genau wie bei mir auch nicht. Diese Fälle, die du skizziert hast, die kann ich auch nicht löschen. Aber ich kann machen, dass es leichter wird mit den Werkzeugen, die ich habe, die ich mir angeeignet habe.
Wie wird sowas leichter?
Dass wir darüber sprechen, dass ich diesen Raum biete und diese Sicherheit herstelle und die Menschen dann begleite auf Augenhöhe, das ist mir ganz wichtig. Dass wir auch versuchen, die Flughöhe einzuhalten und dass wir da gucken, dass es leichter wird. Und da habe ich mir viele Werkzeuge hier angeeignet. EMDR ist eins, dieses systemische innere Kindarbeit, das sind so Werkzeuge. Und dann gucken wir
uns. Was war das, EMDR?
EMDR, das ist so ein Traumatherapie-Tool.
Okay. Ja.
Damit kann man Sachen ins System, Körper, Seele, Geist wieder implementieren, die sonst so aufploppen, sich immer wieder melden und anklopfen.
Wie neu programmieren das Gehirn sozusagen.
Genau, also aus dem Mentaltraining kommt da auch viel, so hypnotherapeutisch auch. Das sind so Ansätze, die ich mir angeeignet habe.
Okay.
Und da können wir Sachen dann anschauen, die ins System einordnen, dass sie nicht immer wie eine Flutwelle kommen und dich überfluten und dann ja so mit niederfluten, dass wir da Ruhe ins System reinbringen.
Wie hilft dir da bei dieser Arbeit deine Erfahrung als Polizistin?
Natürlich sehr, weil ich da sehr vieles Dunkles gesehen und angefasst und begleiten musste oder habe. Und deswegen kann ich da sehr viel halten und auch aufgrund meiner Selbsterfahrung, dass ich da gut mit umgehen kann.
Wie ist denn das für dich, wenn jetzt zum Beispiel eine junge Frau zu dir kommt und sagt, Henrike, ich brauche deine Hilfe. Bei mir zu Hause ist die Hölle. Wie gehst du damit um?
Gut, ich kann mich da auch zurücklehnen, so wie jetzt. Durchatmen. Und dann auch, manchmal teile ich das auch ein. Das entscheide ich dann auch immer situativ, was gerade angebracht ist, dass ich das gut nachempfinden kann. Dass es aber auch anders werden kann. Dass es auch externe, neben meiner Position auch andere externe Stellen gibt, wo man sich Rat und Hilfe suchen kann. Neben Polizei, Frauenhäusern, es kommt immer auf den Einzelfall ja drauf an, dass ich mir das ganz genau angucke, situativ auf mein Gegenüber passend abstimme und das sonst begleite. Oder mir ist es halt wichtig, dass meinem Gegenüber es wieder besser geht und das bekommen wir hin. Meistens schon in der ersten Sitzung, weil es da diesen Raum dann ja gibt, mal offen zu sprechen, das alles mal loszuwerden und diesen Raum zu haben. Das ist ganz wertvoll für viele Menschen, dass sie da sich offen mitteilen können, ne? Und dass ich das auch halten kann. So online leite ich dann dazu an, manchmal, wenn ich dann nicht rumkommen kann, so wie hier jetzt, und mal am Arm berühre oder so, aber das geht auch online.
Was macht das mit dir, diese Arbeit?
Die erfüllt mich. Ich zaubert mir auch jetzt, so wie jetzt, ein Lächeln, Strahlen aufs Gesicht. Und es ist sinnerfülltes Arbeiten. Es gibt mir Sinn, es gibt mir Halt, es gibt mir Freude, Sicherheit, dass ich Menschen begleiten darf. Auch wenn ich, wie gesagt, Sachen nicht löschen kann. Ich kann das auch nicht. Ich wäre ja kein Zauberer, keine Zauberin. Aber ich kann machen, dass es anders wird. Und das erfüllt mich.
Ist es, dass die kleine Henrike von früher, die sich nicht wehren konnte, heute anderen Werkzeug mit an die Hand geben kann? Geht es auch ein bisschen in diese Richtung?
Mhm, genau. Dass ich mir auch Hilfe und Unterstützung ja genommen habe mit diesem Mentor im Wald da zum Beispiel. Dass ich auch gemerkt habe, alleine geht's nicht. Und es ist immer leichter, sich ein Stückel des Weges Hilfe zu holen, Unterstützung zu nehmen, damit es dann wieder leichter und anders werden kann.
Du machst auch Stressmanagement. Mhm. Wer braucht sowas?
Ui.
Außer ich. Nein, aber wer kommt da?
Auch von bis.
Mhm. Erzähl mal so.
Stress ist ja heute, wo wir alle online erreichbar sind und viel verbreitet. Macht ja auch was. Früher hatten nur Männer Herzinfarkt. Das hat sich auch sehr gewandelt. Und Stress ist ja auch genau wie Trauma. Eine individuelle Bewertung. Jeder empfindet Stress anders. Also ich bin sehr schnell im Denken, schnell im Sprechen, weiß ich auch. Da kann ja auch jeder für sich empfinden, was stresst mich, was langweilt mich, dass wir da gucken, wie es anders werden kann, dass wir da auch so eine Ist-Situation aufschreiben und gucken, wo es hingehen soll und Ziel kreieren.
Sind es mehr Frauen oder mehr Männer, die kommen?
Stücke mehr Frauen, vielleicht selber, weil ich auch eine Frau bin, aber ich habe auch Männer.
Was stresst Frauen am meisten?
Und die ist in Deutschland sehr verbreitete Multitasking, diese Dame mit gefühlt 20 Armen, Kind, Haushalt, Job, Sport, was man alles so aufgesetzt
auf
bekommt,
auf
die Medien, genau.
Ja, okay.
In dem alltäglichen Wahnsinn. Manchmal sind es aber auch andere Sachen, die dann halt noch nicht angeguckt wurden, die dann halt auch stressen. Ne? Wenn das System sich nicht beruhigt, der Körper, die Seele, dann stresst das natürlich auch. Wenn wir so alte Wunden nicht versorgen, Trauma ist ja auch griechisch und heißt Wunde, dann kann das auch stressen.
Obwohl man das gar nicht weiß und vielleicht denkt, es ist der Job, es sind die Kinder, sowas.
Ja, genau. Und da gucken wir dann gemeinsam drauf, gucken wir mal gemeinsam rein in diesen Lebensrucksack, was es so schwer macht und so stresst oder was die Luft zum Atmen oder das, was es raubt und dass es dann angeguckt wird, dass wir da das Licht anmachen und gucken, dass ich den Weg ein bisschen erhelle, den wir dann zusammengehen für ein Stückel.
Was hast du für Tipps zur Stressbewältigung?
Durchschnaufen, dieses Durchatmen im Hier und Jetzt, auch wenn mein Sohn mich da immer mit aufzieht.
Ich spreche immer ein Mantra und das war so peinlich, da waren wir neulich beim Grillen und das mache ich immer so für mich. Ich habe so zwei Mantras, das hilft mir, manchmal um mich runterzuholen oder irgendwie einmal mich zu erden oder wenn ich nervös bin, weil ich weiß, da ist eine neue Sendung, die ich moderieren muss. Und mein Sohn hat das halt immer mitgekriegt. Dann waren wir neulich beim Grillen und dann machte er mich nach mit meinen Mantras.
Ja, sehr schön.
Das sehr gut verstehen, dass dein Sohn dich damit veräppelt. Okay.
Genau. Also muss auch jeder für sich, darf jeder für sich entscheiden, ob er mit mir ein Stück des Weges zusammengehen will oder ob das seins ist. Es gibt auch Menschen, die springen da nicht so drauf an, aber einige finden das doch recht heilsam oder auch gut, dass man mal sich erdet. Ich fasse mich dann auch immer an, so wie jetzt auch, dass ich eine Hand auf dem Herzraum und Bauchraum lege und dann, wenn man mag, mal die Augen schließt, in die Innenwelt abtaucht und mal durchatmet. Wenn da so ein Seufzen kommt, das darf auch sein, und dann mal so durchatmet und auch mal guckt, was da so kommt, was für Gedanken kommen. Das darfst du dir auch mit deiner inneren Stimme denken und sagen. Dann hast du auch keine Chance für den Moment, was anderes zu denken. Und im Hier und Jetzt darfst du so sein, wie du wirklich bist. Gibt es für dich nichts zu tun, nichts zu erledigen. Lass mal in dich reinspüren, so eine Art Selfie von dir selber machen, dass du für einen Moment nochmal bei dir bist und dich spürst. Vielleicht wird es auch schon warm unter deinen Händen, im Herzraum, im Bauchraum. Und dass du dann nochmal in deinem Tempo ein, zwei Mal durchatmest und dann wieder hier in diesem Raum zurückkommst.
Ich finde sowas total schön. Was sagst du denen, die jetzt zum Beispiel währenddessen gesagt haben, ich glaube, ich muss vorspulen. Moment, wo sind Ihre Tipps, die ich schneller umsetzen kann?
Ja, ist natürlich ein Training, so wie Zähneputzen, machst du ja auch. Ne? Müssen wir ja auch trainieren, gerade so mit Kindern, so mit Sanduhr, Sticker, super, hast du toll gemacht, außen, innen. Das machen wir ja heute so Autopilot, weil wir es so oft gemacht haben, jeden Tag aufs Neue. Und das ist auch so eine Self-Care-Hausaufgabe, die ich gerne verordne, in Gänsefüßchen gesprochen, dass wir so einmal am Tag so zu uns kommen, zu uns finden, so innehalten. Weil das Leben galoppiert ja weiter. Eines Tages sterben wir, die anderen Tage alle nicht. Das ist halt wertvoll, auch mal kurz, wenn es nur für einen Moment ist, innezuhalten und zu gucken, wo komme ich her, was möchte ich, wie geht's mir heute.
Einen Tag sterben wir, die anderen Tage leben wir. Ich finde, das ist ein großartiger Satz, mit dem wir einen Schlusspunkt setzen können. Den nehmen wir, glaube ich, alle jetzt mit nach Hause. Vielen Dank, Henrike, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast, auch in sehr persönliche Sachen. Mhm. Ich hoffe, das war okay für dich.
Mhm. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und ich hoffe, dass ihr auch alle für euch was mit rausnehmt und mal durchatmet und guckt, was wir halt an diesen vielen Tagen, die wir leben, eben machen wollen. Vielen Dank, Henrike Ortwein, und euch natürlich, dass ihr wieder dabei wart. Wir melden uns nächste Woche wieder mit einer neuen, tollen Lebensgeschichte. Und alle Folgen natürlich, wenn ihr mehr wollt, in der ARD Audiothek. Und eine Bitte noch, damit wir weitermachen können, möglichst viele Frauen eben interviewen können, abonniert uns. Also an euch da draußen. Alles Liebe, eure Eka.
Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.